Ich lese weiter in der Apostelgeschichte 16, ab Vers 23, den wir ja schon betrachtet haben, aber als Vorspann für den Vers 25. Nachdem man sie, Paulus und Silas, geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewahren. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen. Und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Soweit Gottes Wort. Wir hatten ja gelesen, dass gerade Paulus und Silas von ihren guten Meinungen und Empfindungen, das Evangelium zu verkündigen, abgehalten worden sind und in eine Richtung gelenkt worden sind, wohin sie noch nicht dachten, nämlich nach Europa. Es erschien Paulus ein Gesicht des Nachts. Ein Mann erschien ihm und sagte: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und das war der Auftrag, der von dem Herrn Jesus jetzt deutlich dem Paulus und Silas gegeben war. Und darum steht geschrieben: Sogleich machten sie sich auf. Sie verzögerten es nicht und gingen sofort an den Ort, wohin sie gerufen worden sind. Es ist also auch für uns wichtig, dies zu lesen und zu hören, dass wir immer gleich uns aufmachen dürfen und sollen, wenn wir den Weg wissen, den wir gehen sollen. Allerdings, Paulus und Silas wussten nicht, welche Trübsale sie dort erwarten würden. Denn sie kamen ja in die Stadt Philippi und es gab keine feste Synagoge und sie machten sich zu dem Platz auf, wo jüdische Menschen zum Gebet zusammenkamen. Und dann lasen wir, dass da eine Frau war, die begierig war, den Heilsweg zu hören, zu erfahren, Jesus aufzunehmen. Die Lydia, die eine Verkäuferin von Purpur war. Sie trieb Handel damit. Aber sie war innerlich schon vorbereitet und suchte die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist für uns auch wichtig. Suchen wir die Gemeinschaft mit Gott? Hier können wir erkennen, so ein vorübergehendes Lesen der Losung, ein vorübergehendes Lesen der Bibel und sich dem Alltag überlassen, ist kein Suchen nach Gott. Es ist ein Herzensringen. Wie komme ich mit Gott in Verbindung? Und das sah der Herr und öffnete der Lydia das Herz, damit sie verstand, was Paulus dort predigte, nämlich das Wort vom Kreuz. Es war eine suchende Seele. Und sie ließ sich taufen und bat nun, dass sie in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden möchte. Sie sagte ja zu Paulus und Silas, wenn ihr erkannt habt, dass ich wirklich Jesus in meinem Herzen jetzt habe, dann kommt in mein Haus. Dann lasst euch nötigen zu dieser Gemeinschaft. Denn wer Jesus im Herzen hat, braucht Gemeinschaft mit den Leuten, die auch Jesus im Herzen haben. Denn nur diese Gemeinschaft erquickt. Und das brauchte sie. Sie war die erste Frau in Europa, die gläubig wurde an Jesus Christus. Sie war die erste Frau in Philippi, überhaupt die erste. Und nun wollte Gott dort in Philippi seine Gemeinde zusammenrufen, die ja schon unsichtbar vorhanden war. Wir werden später lesen, dass zum Beispiel in Korinth dem Apostel Paulus gesagt hat, wurde, dass er an dem Ort bleiben sollte. Warum? Der Herr sagt, ich habe hier eine große Schar. Wie? Kenne ich gar nicht, sehe ich gar nicht. Doch, der Herr wusste schon, wer zu der korinthischen Gemeinde zusammenkommen würde. Und darum musste der Apostel Paulus länger am Ort bleiben, als er eigentlich wollte. Er wollte schon nach kurzer Zeit diesen Ort wieder verlassen. Und so wusste auch der Herr, wer in Philippi vorhanden ist. Aber der Weg, die Einzelnen zu rufen und die Öffnung in der Stadt für das Evangelium zu bewirken, hat manchmal einen Preis, den man von vornherein nicht sieht und vielleicht auch gar nicht haben will. Das heißt, der Preis ist das Leiden. Das Leiden. Und ich habe das einfach so mal genannt, fruchtbringendes Leiden. Leiden kann Frucht bringen. Und genau das haben wir gelesen. Das Leiden von Paulus und Silas brachte eine unglaublich gute Frucht. Dass der Kerkermeister, ein Staatsdiener, zum Glauben an Jesus kam. Und wenn Staatsdiener zum Glauben an Jesus kommen, werden sie dafür sorgen, dass das einfache Volk auch das Evangelium hören kann. Durch Leiden eine offene Tür. Wir können sagen, ohne diese große Stellvertretung Christi für uns Sünder hätten wir keine Entlastung und Erlösung von unserer Schuld. Wir würden sie bis zum heutigen Tag mit uns rumtragen. Jesus Christus hat uns die Lasten abgenommen. Und nur dadurch, dass er sie uns abgenommen hat und auch die Konsequenz, die mit den Lasten zusammenhing, nämlich die ewige Trennung vom Vater, das ist der zweite Tod, wie die Bibel es sagt, nur dadurch konnten wir Zeugen des neuen Lebens werden. Es konnte nicht umgekehrt sein. Paulus und auch die anderen konnten nicht erst das Kreuz verkündigen oder erst das Evangelium weitersagen, da kommt einer, wenn sie nicht entlastet worden wären durch Golgatha. Erst Golgatha, darum sagt Jesus, wenn Golgatha geschieht, erst dann rufe ich die Leute zu mir, sei es in Philippi, sei es in Korinth, sei es in Berlin. Erst dann, denn ich muss sie erst entlasten. Vorher kann keiner zu Gott kommen. Belastete Menschen können nicht zu Gott kommen. Aber Jesus hat die Sündenlasten weggenommen, auf sich genommen und dadurch den Weg frei gemacht für die Menschen, die wirklich Gott suchen. Wie nun der Herr das große Leiden auf sich nahm, damit ein Weg der Freiheit offenbar wurde und ein Weg der Frucht. Durch sein Leiden ist ja Frucht entstanden, nämlich dass Menschen zum ewigen Heil durchdringen konnten. So haben auch seine Nachfolger Leiden zu tragen, damit daraus Frucht entsteht. Und das war nicht nur bei Paulus und Silas so. Das geht bis zum heutigen Tag bei allen, die ausgesandt sind, um das Evangelium zu verkündigen oder die Zeugen sind in ihrer Umgebung, geht es bei allen so, dass sie leiden müssen. Es ist gar nichts Anormales. Und nur wer willig mitleidet, nur der kann auch Frucht bringen. Wer nicht mit leiden will, der kann keine Frucht bringen, weil eben Gott gerade durch dieses Leiden eine offene Tür schenkt. Lesen wir 2. Korinther 5, Vers 14 in diesem Zusammenhang, wo es heißt, wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, ein Kapitel weiter, bitte schön, denn die Liebe Christi dringt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, also gelitten hat, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort sich nicht mehr selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt also, hier hat Gott in Christus gelitten, damit wir zum Leben kommen und damit wir uns nicht mehr selber leben, sondern auch mitleiden, damit wir auch Frucht bringen können für die Ewigkeit. In Römer 8 schrieb der Apostel Paulus auch Vers 17 folgendes dazu: Sind wir Kinder, dann sind wir Erben. Was haben wir also geerbt? Wir sind Gottes Erben, Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden. Das haben wir auch geerbt. Das Leiden um Christi willen. Und das war ganz handgreiflich nahe hier bei Paulus und Silas. Sie haben das Leiden mitgeerbt um Christi willen, damit etwas Wunderbares entsteht. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir dann auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Leiden auch in der Entsagung der Welt. Im Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 23, schrieb der Apostel Paulus: Ich habe ja eigentlich alles Macht zu tun und auch zu nehmen, aber ich muss aufpassen, dass mich nichts gefangen nimmt, dass mich nichts festhält. Es führt mich nicht näher zu Jesus. Das ist auch ein wichtiger Satz, der mich persönlich immer wieder schon von Anfang des Glaubens begleitet hat. Christen sagen ja oft, na, ich habe Macht, alles zu tun. Ja, man kann vielleicht vieles tun, aber fördert es unseren Glauben? Bringt es uns Jesus näher? Werden wir freudiger? Werden wir fröhlicher im Glauben? Oder werden wir abgestumpft, wenn wir vieles machen in unserer Freiheit? Wir dürfen vieles lassen. Das heißt, wir leiden vielleicht ein Stück darunter zunächst, weil wir Dinge, die wir immer gemacht haben, plötzlich nicht mehr tun. Und wir tun sie deswegen nicht, damit wir nicht aus der Gemeinschaft mit Jesus fallen, sondern wir wollen an seinem Werk bleiben. Ja, ich lese uns mal den Vers 23. Alles ist erlaubt in 1. Korinther 10, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Oh, jetzt prüfen wir uns in unserem Leben, was baut uns geistlich überhaupt auf? Vielleicht muss man manchen Ausflug mal unterlassen, denn der baut uns vielleicht gar nicht auf, den wir einfach zu persönlichen Freude unternehmen wollen. Ja, dann kann man davon berichten, ich habe den Dampfer gesehen oder jenes gesehen. Hat es mich aufgebaut? Geistlich aufgebaut, das ist doch die Frage. Es geht ja hier nicht um eine menschliche Auferbauung, sondern Auferbauung im neuen Leben. Ich habe es zwar Macht, dies und jenes zu tun, aber ich nehme gerne die Leiden in Kauf, dass ich das mal lasse, was mich nicht näher bringt zu Jesus. Oder mitleiden durch das im kämpfenden Glauben am Werk Christi stehen. In 1. Korinther 4, Vers 10 bis 12, da schreibt der Apostel Paulus, was sagt er von sich im Kampf des Glaubens? Da ist auch mit Leiden verbunden gewesen. Er sagt, wir sind Narren um Christi willen. Das heißt, die Leute halten uns für Narren. Und das nehmen wir gerne in Kauf. Verteidigen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht so angesehen sein nach dem Menschlichen. Wir wollen angesehen sein vor Gott, nach dem Geistlichen. Wir sind Narren um Christi willen. Das ist auch ein Leiden, denn der natürliche Mensch möchte gerne hofiert werden. Hast du ja gut gemacht. Oder das, dass du das alles kannst, das schmeichelt einen. Man möchte in der Gesellschaft angesehen sein. Und Paulus war ja ein studierter Mann, der eigentlich viel gelernt hat und viel konnte. Auch im Gesetz, so sagt er, war er ja unsträflich angesehen. Er war ein Vorbild. Jetzt ist er plötzlich wie ein Narr angesehen. Narren um Christi willen. Ich bleibe bei Christus, und wenn die mich für dumm halten. Ihr seid klug in Christus. Wir sind schwach. Ihr seid stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Wir mühen uns ab mit unseren Händen Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Das sind Leiden um Christi willen. Wenn wir mitleiden, werden wir auch miterhoben zum Segen. Und wir werden Ewigkeitsfrucht bringen können. In 2. Korinther 1 lese ich mal auch noch dazu, um uns das zu verdeutlichen, dass die Leiden einfach wichtig sind für das Glaubensleben, dass wir die gar nicht abschütteln sollen, sondern der Herr verbindet immer etwas damit. 2. Korinther 1, Vers 5 und dann Kapitel 4, Vers 7. In Vers 5 steht geschrieben: Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, die Leiden Christi, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Paulus und Silas, wir kommen ja auf den Text dann zurück, die wurden ja reich beschenkt durch das Leiden im Gefängnis. Reich beschenkt. Und somit ja auch die entstehende Gemeinde in Philippi. Und in Kapitel 4, Vers 7, im selben Brief, heißt es, denn wir predigen nicht uns selbst, in Vers 5 steht das schon, sondern den Herrn Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte. Denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Darum wurde Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen, damit erkannt wird, dass die Kraft Gottes ist. Er macht dort was, nicht Paulus und Silas. Sie sollten als absolut schwach und Gefäße dargestellt werden, die man überwältigen kann. Schlagen kann man die, ins Gefängnis werfen, Mund verbieten. Aber Gott kann man das nicht. Und das sollten die Leute merken. Deswegen musste Paulus und Silas ins Gefängnis. Damit dann das geschah, dass das Erdbeben plötzlich einsetzte, dass die Türen aufsprangen, dass von allen Gefangenen die Ketten abfielen. Das sollten die Leute merken. Und dann geschah dieses Gewaltige, dass dann der Kerkermeister mit seinem Hause gläubig wurde. Also miterben heißt auch mitleiden, damit andere zum Glauben kommen. Nehmen wir das mal ganz persönlich. Du darfst mitleiden, damit andere zum Glauben kommen. Also da sieht man ja das Leiden ganz anders. Deswegen hat in Römer 5 Paulus auch geschrieben, wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Denn mittels der Trübsale werden wir umgeformt, wir lernen hinzu und andere erkennen, dass Gott mit uns ist. Wir merken, das ist so etwas Wunderbares, wenn der Herr uns um seines Namens willen in diese Trübsalen hineinbringt. Wir leiden auch mit um Jesu willen im Blick auf das Tragen der Nächsten. Eltern müssen die Kinder tragen, ist immer nicht leicht. Aber sie machen es sehr gern. Sie leiden um der Kinder willen mit. Manchmal ist das Leiden so stark, dass sie ausrasten. aber Leiden ist vorhanden und sie dürfen die Kinder mittragen. So wie auch Juden für die Heiden litten. Denn das Volk Israel hat in gewisser Hinsicht für die Nation gelitten. Sie wurden verachtet und geschlagen, weil sie Gottes Wort gekriegt haben am Sinai. Sie waren Knechte in Ägypten, damit sie Empfänger werden des Wortes Gottes für die ganze Welt. Sie waren in der babylonischen Gefangenschaft und sollten wieder zurückgeführt werden nach Israel und waren angefeindet, damit die ganze Welt den Erlöser kennenlernt. Sie haben gelitten auch für uns unter den Nationen und sie leiden bis zum heutigen Tag. Warum? Weil Gott sich offenbaren will in dem Volk. Und deswegen wird es so gehasst, abgelehnt. Und der Holocaust hatte ja versucht, sie auszulöschen. Einfach damit Jesus nicht wiederkommen kann. Damit nicht die Nation entstehen kann, das Volk Israel, in dem der Herr sich offenbaren will. Sie dienen als Gefäß auch den Heiden. Oder wenn wir in 1. Korinther 7 lesen, dient auch hier der gläubige Ehepartner dem Ungläubigen. Denn es gab ja dort auch die Fragen, was machen wir denn, wenn da eine Ehe ist und einer wird nur gläubig? Wir wissen, es gab dort unterschiedliche Meinungen. In Indien, in der Thomaskirche hat man gesagt, dann musst du dich trennen. Du kannst mit den Ungläubigen keinen Kontakt mehr haben. Du kannst auch keine eheliche Beziehung mit ihm führen. Denn er ist unrein. Ja, das ist dann schlecht. Und mit diesen Fragen kamen ja auch die Korinther zu dem Apostel Paulus. Wie müssen wir da leiden? Und dann wurde ja hier gesagt in 1. Korinther 7, ja, wenn es dem Ungläubigen gefällt, jetzt bei dir zu bleiben und er sich einfügt in den Weg, den du gehst, dann lass ihn bei dir. Aber wir wissen, das ist mit Leiden verbunden. Da beten Frauen vielleicht für ihre ungläubigen Männer schon lange. Und umgekehrt. Ah, sie sind nach wie vor verheiratet. Es ist ein Leiden, aber um Christi willen. Um Christi willen, nicht? Damit also auch die Familie weiterhin durch den Herrn versorgt wird, damit die Kinder auch weiter gesegnet werden. Auch ein Leiden. An die Epheser, ich komme da gleich zu dem Text zurück. In Epheser 3, Vers 13, da steht Folgendes. In Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet, wegen der Bedrängnisse, wegen der Leiden, die ich auch für euch leide. Der Apostel Paulus hätte sich einen schönen Tag machen können. Ja. Er hätte sich ja nicht immer rumschubsen lassen brauchen, hätte gesagt, das mache ich nicht, ich mache jetzt Urlaub. Hätte er sagen können, hat er aber nicht. Er sagt, ich leide lieber, damit etliche doch gläubig werden. Und das ist, Missionsarbeit ist immer eine Arbeit des Leidens, das geht nicht immer mit einem freundlichen Lächeln ab. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch leide, die für euch doch eine Ehre sind. Für den Kerkermeister war das Leiden von Paulus und Silas eine Ehre. Dadurch hat er Jesus kennengelernt. Hätte er sonst gar nicht kennengelernt. Und so sollte auch er jetzt merken, dass er mit auf diese Bahn des Leidens gesetzt wird, damit durch ihn wieder andere Jesus kennenlernen. Und ganz gewiss hat der Kerkermeister auch Anfechtung gekriegt durch die Leute, die vorher mit ihm Freund waren. Und plötzlich gesagt haben, was bist du denn nun für einer? Ja, der hier jetzt plötzlich hier auch diesen Jesusweg geht. Denn man hatte ja Paulus und Silas angeklagt. Das sind Juden, die einen Weg verkündigen, den wir Römer nicht gehen wollen. Denn wir haben unsere eigenen Götter. Nicht? Und das hat man vielleicht jetzt zu dem Kerkermeister auch gesagt. Und dann sagt er, wieso? Wir waren doch mal Freunde. Ja, aber jetzt bist du nicht mehr unser Freund. Leiden um Jesu. Und jetzt gucken die anderen, wie geht denn das Leben bei dem Kerkermeister weiter? Bleibt er in der Freude oder lässt er sich jetzt zurückdrängen? Und wenn sie sehen, der bleibt dabei, wundern sie sich, wo die Kraft herkommt. Und dann kommen andere und fragen auch nach. und wollen auch diesen Jesus kennenlernen. So war also das Leiden des Paulus und Silas eine Vorbereitung für die Bekehrung des Kerkermeisters und seiner ganzen Familie. Paulus, der ja diesen Wahrsagergeist aus der Magd ausgetrieben hat, und die Magd wurde ja frei, war nun selbst im Gefängnis in der Gefangenschaft. Doch darin sollten geistliche Wahrheiten offenbar und sichtbar werden. Es sollte spürbar werden, dass Gottes Liebe in seinem Sohn einen völligen Sieg von der Macht des Satans errungen hat. Jeder Mensch, der da will, kann frei werden von der Todesfurcht und der Macht der Hölle. Hier sollte also deutlich werden, Paulus und Silas, die sind zwar mitten im Gefängnis, da wo es am Tisch ist, die sind aber frei. Die sind frei, die haben eine Freiheit, die man nicht erarbeiten kann. Und das war in der dunkelsten Stunde, wir haben gelesen, um Mitternacht. Mitternacht ist normalerweise die dunkelste Stunde Zeit. Da taten sie etwas, in der dunkelsten Stunde, da fingen sie an zu beten und Gott zu loben. Die Striemen am Körper waren noch da, die Schmerzen waren noch da, die Ketten waren auch noch da. In der dunkelsten Stunde lobten sie Gott sogar. Sie beteten nicht, dass die anderen bestraft werden müssten über dem, was sie an ihm getan haben, sondern sie dankten Gott, sie lobten Gott, weil sie wussten, der Herr steht über allem. Der Herr gibt Hoffnung auch da, wo keine Hoffnung zu sehen ist. Denn Jesus Christus löst aus jeder Lage heraus. Er verbindet immer etwas Gutes damit. Das kann uns auch persönlich sagen, dass der dunkelste Punkt in unserem Leben eine Einladung ist zur Anbetung Gottes und zum Danken. Da sagen wir einfach manchmal menschlich, nein, das kann ich nicht. Aber genau das soll hervorkommen, denn andere sollen erkennen, wir sind frei innerlich, auch wenn wir äußerlich unter Zwängen stehen. Diese innere Freiheit kann uns keiner nehmen, selbst wenn er uns ins Gefängnis steckt. Die innere Freiheit bleibt. Denn der Herr führt uns deswegen in dunkle Stunden, damit das Zeugnis seiner Kraft und Wahrheit offenbar wird. Dieses Handeln Gottes zur Zeit der dunkelsten Stunde zeigt immer auf die Erlösung durch Golgatha hin. Dass die Kinder Gottes befreit worden sind durch dieses wunderbare Opfer. So lesen wir ja auch von der Erlösung des Volkes Israels aus Ägypten, dass bei der 10. Plage, wo die Allererstgeburt getötet worden ist, zur Mitternacht die größte Anfechtung ausging. Zur Mitternacht. Da ging der Würgeengel aus und tötete in Ägypten Allererstgeburt an Mensch und Vieh. Die Folge war aber Erlösung. Erlösung für Israel. Dunkelste Stunde, große Anfechtung, vielleicht auch Angst unter Israel. Was passiert jetzt? Sind wir auch dran? Gott hat zwar gesagt, dass das nur die Ägypter betrifft, aber mittendrin, wir hören das Geschrei, ist mein erster Sohn auch jetzt dran? Dunkelste Stunde, Vertrauen auf Gott, Befreiung am nächsten Tag. Pharao hat gesagt, haut ab, nehmt alles mit. Dunkelste Stunde soll Offenbarung geben, dass Gott für die Seinen da ist. Und jeder, der das will, und ich kann mir gut vorstellen, dass ja auch etliche von den Ägyptern mit dem Volk Israel mitgegangen sind, aufgrund dieser Erfahrung, dass sie sagen, der Herr ist Gott bei euch, da kommen wir einfach mit. Erlösung aus der Gegenwart der Welt. Die Wiederkunft Jesu für seine glaubende Gemeinde geschieht auch am dunkelsten Punkt, wenn es am schwierigsten wird, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wenn die große Trübsal kommt, die so groß ist, wie sie noch nie gewesen ist und nie wieder werden wird, dann heißt es, danach kommt der Herr wieder und er nimmt seine Gemeinde zu sich. Wir sollen nicht müde werden im Kampf, auch wenn es Mitternacht ist, so wie bei Paulus und Silas, sondern da gerade anfangen zu beten und zu danken. Wir lesen ja auch in diesem Beispiel in Matthäus 25, Vers 5, dass es ja schwierig ist, wach zu bleiben und die Leiden um Christi willen zu ertragen. Denn bei diesen Jungfrauen, da heißt es, ja, die schliefen alle ein. Und Paulus sagte, werdet nicht müde bei den Anfechtungen. Und dann kam genau am dunkelsten Punkt, um Mitternacht, der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Nicht einschlafen. Die Befreiung ist ja da. Aber du musst den dunkelsten Punkt auch erleben. Die Anfechtung und die Leiden musst du auch erleben, Matthäus 25, Vers 6. Zur Mitternacht war dieser Schrei. Der Bräutigam kommt, genau wie dort in Philippi zur Mitternacht war der Aufbruch, jetzt beten wir zu unserem Gott und danken ihm. Wenn der Antichrist den Höhepunkt seiner Macht, der totalen Kontrolle erreicht hat, dann kommt Jesus Christus, der Erlöser, zur Erlösung aller, die auf ihn hoffen und warten. Darum können Kinder Gottes immer mit David sagen, auch in dem Psalm 23, wir zitieren das manchmal, aber das müssen wir eigentlich durchleben, nicht nur zitieren. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, dunkler Punkt, fürchte ich kein Unglück. Paulus und Silas konnten das auch sagen. Und wenn wir jetzt wandern am finsteren Tal, Mitternacht, kein Unglück. Wir danken Gott, wir beten. Und der Sieg des Herrn wird offenbar. Die Mitternacht im Herzen des Kerkermeisters sollte kein Hindernis zur Veränderung seines Lebens werden, sondern Hoffnung und Hilfe. Es war ja auch für den Kerkermeister die dunkelste Stunde. Woran können wir das erkennen? Denn als, wie? Er wollte sich umbringen. Hoffnungslos bis zum Geht nicht mehr. Die Türen waren auf und er dachte, die sind alle geflohen. Jetzt bleibt nur noch ein Ausweg, Selbstmord. Dunkelste Stunde. Aber das war nicht der Grund, warum Gott das so zugelassen hat. Es war dunkelste Stunde, sollte aber auch für ihn zur Hoffnung werden. Und die Mitgefangenen, haben wir gelesen, die hörten das Beten von Paulus und Silas. Das haben die mitgekriegt. Was? Jetzt hier hinten, dunkel, Mitternacht, kalt. Da fangen die an zu beten und zu danken. Das konnten sie nicht verstehen, aber die Auswirkung haben sie dann gemerkt davon, dass nämlich nicht nur die Ketten von Paulus und Silas abfielen, sondern von ihnen auch, haben wir gelesen, von allen. Ja, die dunkelste Stunde, und ich dachte da wieder auch an diesen vierten König Judas, Josaphat. Er versuchte ja wirklich, dem lebendigen Gott zu dienen. Er hat die Götzenaltäre vernichtet aus Juda, hatte sich aber für eine gewisse Zeit mit dem Ahab dort arrangiert und wollte ihm helfen. Und der Prophet sagte, das sollst du nicht machen. Du darfst dich nicht verbinden mit denen, die eigentlich ihre eigenen Sachen suchen und nicht die Sache Gottes. Und dann kam er in eine schwierige Situation, der Josaphat, in 2. Korinther 20. Nämlich, da kamen die Jordanier plötzlich ins Land. Ammon und Moab. Und die vom Gebirge Seir kam auch dorthin. Und da war er so verängstigt, er wusste nicht, was er machen soll. Dunkelste Stunde. Und da ging er ins Gebet und sagte, Herr, du kannst uns doch nicht verlassen. In Abvers 6, Kapitel 20, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist doch niemand, der dir widerstehen kann. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst uns hören und helfen. Nun siehe, die Amoriter und die Moabiter und die vom Gebirge Seir, die kommen hierher, das sind die, als wir nämlich aus Ägypten kamen, durften wir diese nicht vertilgen. Und das haben wir nun davon. Jetzt kommen die zu uns und wollen uns vertilgen. So betete er. Das ist eine dunkle Stunde. Vers 12. Gott, willst du nicht richten, denn in uns ist doch keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und das tat ja auch Paulus und Silas. Und was passierte? Da kam der Geist Gottes auf einen Propheten und er sagte, ja, haltet mal die Füße still. Ich sehe das, sagt der Herr. Ich sehe das. Ihr geht mal am besten dort aufs Land und guckt euch die Leute an, aber bleibt stehen. Das mache ich alles. Ihr steht da und guckt zu, was ich tue. Und genauso hat Josaphat das den Leuten gesagt. Wir sollen dahin gehen und dann Gott ehren. Dann fingen sie an zu loben und zu danken. Und haben gar nichts weiter gemacht, aber Gott geehrt, zu loben und zu danken. Was passierte? Erstens haben die Ammoniter und Moabiter sich gegen die von Seir gewandt. Plötzlich haben die gedacht, na, die gefallen uns ja auch nicht. Haben sie die erstmal aus dem Weg geräumt. Und als die damit fertig waren, steht hier geschrieben, haben sie sich mal gegenseitig angeguckt. Na, der gefällt mir auch nicht. Da haben sie sich gegenseitig erstmal umgebracht. Und die guckten beim Loben und Danken dazu, was da passiert. Gott sagt, ich will streiten, ihr werdet stille sein. Paulus und Silas beteten, lobten und danken. Dann gingen die Türen auf, die Fesseln fielen ab. Und sie konnten ein Segen werden für den Kerkermeister. Merken wir, Leiden um Christi willen sind immer mit Segen verbunden. Darum schrieb auch später der Apostel an die Gemeinde zu Philippi im Nachhinein aus dem Gefängnis in Rom. Da hat er gesagt, sorgt euch um nichts. Ja, so hat er geschrieben. Aber er saß selber im Gefängnis in Rom. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das hatte er auch im Gefängnis gelernt dort in Philippi und hat es wieder aus dem Gefängnis an die Philipper geschrieben. Und an die Epheser hat er den gleichen mutmachenden Satz geschrieben in Epheser 5, Vers 20. Sagt Dank alle Zeit, alles und für alles. Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, Dank alle Zeit für alles. Genau das haben die getan im Gefängnis. Sag mal Gott Danke. Er weiß nämlich, was damit zusammenhängt. Wir wissen das oft nicht. Wir sehen da nur die äußeren Leiden. Aber Gott sieht, was danach kommt. Befreiung, Hilfe, Segen. Gottes Hilfe ist nicht nur persönlich für den Beter, der jetzt gerade betet, dass ihm geholfen wird, sondern Gottes Hilfe hat immer eine Auswirkung zur geistlichen Frucht auch für den Nächsten. Wenn ich danke und bete, dann wird das auch von anderen mitbekommen, gesehen. Denn nicht nur Paulus und Silas fielen ja die Ketten ab, sondern die anderen, die das Gebet gehört haben, wurden auch befreit, aller Bande los. Und der Kerkermeister, Er stellte die einzig richtige Frage, ganz plötzlich: Was soll ich tun, dass ich selig werde? Ich sehe doch, ihr seid selig. Ihr habt Wunden am Körper, ihr wart in Ketten gelegt. Man hat euch dorthin gepackt, wo man eigentlich nur Schwerverbrecher hinpackt. Aber das brauche ich auch. Das brauche ich auch. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Ja, dieses Zeugnis griff dann in das Leben dieses Kerkermeisters ein. Äußere Freiheit sollte hier sichtbar werden, ist nicht zugleich innere Freiheit. Wenn jemand sich äußerlich frei fühlt, alles zu machen, heißt es noch lange nicht, dass er innerlich frei ist. Aber wenn er innerlich frei ist, kann er selbst äußere Unfreiheiten tragen. Das ist das Gegenstück. Viele tun ja so, als ob sie frei sind, auch die sich Christen nennen. Aber innerlich sind sie gar nicht frei, sondern sie arbeiten selber als religiöse Menschen. Der Kerkermeister erkannte ganz deutlich, dass diese Menschen zu keiner Zeit ihrer inneren Freiheit beraubt gewesen sind. Die waren immer frei. Paulus und Silas waren immer frei. Das konnte er erkennen. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat die Fürsorge Gottes. Der ist recht frei. Die Frucht des Leidens der Apostel war also dieser neue geistliche Aufbruch in Philippi. Und ganz gewiss sind da viele Tore geöffnet worden, dass auch andere zum Glauben kamen. Der Herr baute durch diese Erfahrung seine Gemeinde vor Ort. Er machte Raum für die, die Gott suchten und sich wahrhaftig bekehren wollten. Die Antwort auf diese Frage des Kerkermeisters war einfach: Du brauchst nur Jesus Christus. Halte dich fest an ihm. Dieses Zeugnis des lebendigen Glaubens, der Hoffnung und Zuversicht auf Hilfe in jeder Lebenslage und die Freude, mit Christus zu leiden und das Ziel vor Augen zu haben in Ewigkeit, dieses Verlangen und dieses darin Stehen wird von anderen angesprochen und gesehen. Und das meint der Apostel Petrus, das möchte ich uns auch noch nahe bringen. Was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, geh einfach nur drauf los und gib Zeugnis, wie du dir das vorstellst, sondern er sagt, lebe mit deinem Herrn. Und dann werden die Leute dich fragen. Dann werden die dich fragen, wo du diese Kraft her hast. Dann sagen sie, gib doch Zeugnis von dieser Hoffnung, die in dir ist. Ja, das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel, wo haben wir das jetzt? 1,15. 1,15. Zweite 1,15. 1,15. Na, wo habe ich es denn jetzt? Hatte ich doch eben. 3,15. 1. Petrus 3,15. Ja? Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Kerkermeister sagt: Sage mir, was ich tun soll. Du hast was, was ich brauche. Das ist das Zeugnis, was dabei aufkommen soll. Es ist nicht immer nur die spontane Rede des Zeugnisses vor den Menschen, sondern ihre Beobachtung an uns, wie wir mit Leiden umgehen, um Christi willen. Da muss was Besonderes bei sein. Sage mir, wo kommt das her? Ich will es auch haben. Der Glaube also an Jesus Christus löste Buße aus. Buße von dem Eigenleben des Kerkermeisters. Er wollte sich jetzt dem Willen Gottes ganz unterstellen, ließ sich und sein Haus auf den Namen Jesu taufen. Darum sagt der Herr Jesus auch, und das will ich zum Schluss sagen, in Lukas 9, Vers 23, da kennen wir diese Aussage im Blick auf die Nachfolge Jesu. Er sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich jeden Tag und folge mir nach. Kreuz heißt ja manchmal auch Leiden, nicht? Schmerzen. Verleugne sich selbst. Gebe zu, dass er schwach ist, wie wir es gelesen haben, auch von Josaphat, wir können nichts, aber Gott kann alles. Er ist stark, nicht? Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und dann folge er mir nach. Denn alle anderen, die ihr eigenes Leben erhalten wollen, die werden es verlieren. Die werden es verlieren. Und das hatte der Kerkermeister erkannt. Er darf sein eigenes Leben nicht mehr behalten. Er muss es jetzt dem geben, der die Freiheit bei Paulus und Silas geschenkt hat, dass sie selbst im Gefängnis frei waren. Und somit wurde er auch frei und ein Zeuge Jesu, die Frucht des Leidens um Christi willen. Das können wir daraus gelernt haben, aus diesem Abschnitt.